Aristoteles, der 322 vor Christus starb, meinte, der Mensch sei das einzige Lebewesen, das Vernunft und Sprache habe. Er wusste sehr wohl, dass Tiere miteinander kommunizieren können, doch Tiere werden hauptsächlich durch ihre Instinkte geleitet. Der Mensch hingegen lenkt sich durch Denken und Reflexion, wenn es gut geht. Ein Artikel im Magazin Focus befasst sich mit der Frage, was der Mensch ist, und erklärt, dass sich der Mensch wesentlich vom Tier unterscheiden würde. Tiere hätten wohl eine praktische Intelligenz, das hört ihr immer in den Filmen. Delfine sind wahnsinnig intelligent, das stimmt auch. Elefanten sind wahnsinnig intelligent, das stimmt. Aber man nennt das offenbar eine praktische Intelligenz, die diese Tiere haben, die es ihnen ermöglicht, sich bis zu einem bestimmten Grad an verschiedenen Situationen anzupassen. Der Mensch sei hingegen viel komplexer, und der Autor äußert sich dann folgendermaßen. Also habe ich schon geschaltet. Weder Maschinen noch Tiere sind in der Lage, Dichtung, Literatur und Philosophie zu entwickeln und ein ästhetisches Vergnügen dabei zu empfinden. Anders als bei Tieren und Maschinen ist die menschliche Kommunikation nicht immer auf praktische Zwecke bezogen. Und schließlich ist es der Mensch, der durch den Gebrauch von selbst geschaffenen Symbolen Schriftsprache erfindet und mit ihnen neue Theorien entwickeln kann, um Modelle für die Erklärung der Welt zu finden. Das finde ich doch sehr bemerkenswert, dass hier die Einzigartigkeit des Menschen so deutlich hervorgehoben wird. Wo wir doch uns langsam daran gewöhnt haben, dass wir ein höher entwickeltes Tier sind, merken wir doch, wenn man das genauer hinsieht, doch ganz wesentliche Faktoren uns von jedem Tier unterscheidet, auch vom Affen übrigens. Ja, und es ist dem Menschen eigen, dass er verstehen möchte, wer er ist und zu welchem Zweck er lebt. Der Mensch ist auf der Suche nach seiner Identität, auf der Suche nach Sinn und Zugehörigkeit. Warum bin ich hier? Zu wem gehöre ich? Diese Frage stellte auch König David in dem Psalm, den wir heute betrachten werden. Wir sind ja in dieser Psalmenreihe Einblicke in das Gebetsleben des Königs David. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gidit. Nun, ob die Gidit, die dreimal im Buch der Psalmen erwähnt wird, ein Instrument ist oder eine musikalische Interpretationsweise beschreibt, so wie wir heute Jazz, Blues oder Klassik bezeichnen, weiß man bis heute nicht. Also man weiß eigentlich nicht, was diese Gidit ist. Nur, dass das auch einmal gesagt ist. Nun will ich diesen Psalm lesen, von dem ein betrachtlicher Teil im Neuen Testament zitiert wird. Ich mache das dadurch sichtbar, dass die Texte, die im Neuen Testament zitiert werden, in der Leseausgabe, die ihr hinten beziehen könnt, in Rot abgedruckt sind. Und weil sich die Farbe Rot für PowerPoint-Präsentationen gar nicht eignet, habe ich auf der PowerPoint-Präsentation Gelb genommen. Wenn ich jetzt im Manuskript Gelb genommen hätte, hättet ihr das nicht lesen können. Und umgekehrt ist es beim PowerPoint. Also, ich lese mit uns diesen Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zubereitet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Soweit der Psalm 8. Ich mache jetzt keinen Wettbewerb, wo die Zitate im Neuen Testament stehen. Wir werden dann Ihnen noch begegnen. David gibt zuerst seinem Erstaunen über Gottes Herrlichkeit Ausdruck. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, auf der ganzen Erde, heißt es eigentlich. Der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Auf der ganzen Erde erkennen die Menschen den Schöpfer. Allein der Blick zum Nachthimmel lässt die Menschen die Hoheit, Größe und Allmacht Gottes erkennen. Einmal mehr kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Schöpfung ein unmissverständlicher Beweis für die Existenz eines Schöpfers ist. Der Beweis, die Beweisführung in der Bibel über die Existenz eines Gottes ist wesentlich oder hauptsächlich wird das über die Schöpfung begründet. Genau wie hier. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom: Seit der Erschaffung der Welt sind Gottes Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Es ist unmissverständlich, diese Kommunikation. Die Schöpfung ist die nonverbale Verkündigung, die jeden Menschen auf der Erde erreicht. Es ist die Botschaft, es muss ein Gott existieren, der alles erdacht und vollbracht hat. Und damit beschäftigen wir uns ausführlich im Psalm 19, das könnt ihr nachlesen und nachhören auf unserer Webseite. Doch nicht nur die Schöpfung verkündigt die Herrlichkeit und Erhabenheit Gottes, es sind auch Menschen, die Gott loben, rühmen und erheben. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet. Um deiner Feinde willen hast du dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Menschen, die den Feinden Gottes entgegenstehen, es sind nicht die Mächtigen dieser Welt, sondern die Schwachen und von Menschen oft Verachteten, die Übersehenen. Als Jesus eines Tages den Tempel betrat, riefen Kinder, als sie Jesus sahen, laut: Gepriesen sei der Sohn David, gepriesen sei der Sohn Davids. Sie bezeugten dadurch, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, auf den Israel sehnsüchtigst wartete. Aber die einflussreichen und mächtigen Pharisäer und Schriftgelehrte ärgerten sich. Sie waren empört. Sie konnten nicht begreifen, dass Jesus das zulassen konnte. Er müsste ihnen dieses Lob verbieten, er müsste sie zum Schweigen bringen. Doch Jesus ließ sich von diesen Leuten nicht einschüchtern, im Gegenteil. Er antwortet: Habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Doch, natürlich hatten sie das gelesen. Psalm 8. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Sie hatten nur nicht verstanden, wie es zu verstehen ist. Es ist das Lob, das von jungen Kindern und Säuglingen in der Gegenwart der Feinde Gottes ausgerufen wird. Ich nehme an, die Kinder und Säuglinge sind eine Metapher für die Menschen, die kein großes Ansehen genießen, aber die verstanden haben, wer Gott ist und ihm unbeirrt nachfolgen, die ihn bekennen vor Menschen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind und sich in kindlicher Weise dem großen und mächtigen Schöpfer anvertrauen. Es ist in der Bibel üblich, dass gottesfürchtige Menschen als Kinder oder Kindlein bezeichnet werden. Und so die Verbindung geschaffen wird. Und es ist eine Tatsache, dass sich Gott besonders gern mit Menschen verbindet, die von wichtigen Persönlichkeiten gering geachtet, ja sogar verachtet werden. Und gerne, sehr gerne nimmt er das Lob von ihnen entgegen, so schreibt Paulus den Christen in Korinth. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen, um den Feinden entgegenzutreten, um das Lob Gottes aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hören zu lassen. Aus dem Mund dieser Menschen wird Gott gelobt und verehrt und Gott freut sich über dieses Lob. Er freut sich über Menschen, die ihm volles Vertrauen schenken. Menschen, die in kindlichem Vertrauen die Versprechen Gottes ernst nehmen. Sie hoffen, wo es scheinbar nichts zu hoffen gibt. Sie schämen sich nicht, ihr Leben auf ein noch nicht sichtbares Ziel auszurichten. Von außen betrachtet könnte man die Menschen als Phantasten, Fanatiker und weltfremde Spinner bezeichnen. Doch Gott sieht das völlig anders. Im Hebräer lesen wir, die gottesfürchtigen Menschen sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel, eben etwas, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Auch wenn die verspottet werden von den Menschen, auch wenn sie als Spinner bezeichnet werden, Gott schämt sich nicht, schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das sind keine Spinner, sie sehen nur etwas, was die anderen nicht sehen, denn sie vertrauen dem, was Gott ihnen versprochen hat und deshalb schämt sich Gott nicht ihrer. Es lohnt sich, das Leben auf die Ewigkeit auszurichten, die uns Gott versprochen hat, selbst wenn uns Menschen deshalb nicht wirklich ernst nehmen. Aber aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Du führst sie praktisch vor. Es könnte sein, dass David nachts auf seine Terrasse in den Himmel hinaufschaute, während er diesen Psalm schrieb. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Er sah den Mond und die Sterne. Hätte er am Tag in den Himmel geschaut, hätte er die Sonne, eventuell noch einige Wolken gesehen. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal nachts bei klarem Himmel, wenn es wirklich dunkel war und der Lichtkegel der Stadt die klare Sicht nicht hinderte, in den Himmel hochgeschaut habt. Es ist überwältigend, was es da oben zu sehen gibt. Als ich mich einmal für einen besonderen Gottesdienst intensiv mit den gigantischen Ausmaßen des Universums beschäftigte, wurde mir bewusst, wie winzig klein wir Menschen sind. Ich weiß noch, wie ich hier an den Helvetiaplatz gefahren bin in mein Auto und gedacht, was bist du doch für ein absoluter Winzling hier. Verloren in einem riesigen Universum. In den Augen Gottes müssen wir kleiner sein, als es Milben in unseren Augen sind. Die kleinste Milbe ist 0,1 Millimeter groß und von bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Kein Mensch interessiert sich für die Milben, außer sei Wissenschaftler und spezialisiert auf dieses Gebiet. Obwohl sie uns meistens im Schlaf begleiten. Jeder von uns kommt vermutlich täglich mit Milben in Kontakt. Kein Mensch möchte, dass es den Milben gut geht, sondern wir möchten sie am liebsten ausrotten. Und David kann nur seinem Erstaunen Ausdruck geben, dass Gott sich um uns winzig kleine Menschen, die in seinen Augen noch winziger als Milben sein müssen, kümmert. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Warum hast du Gott Interesse an uns Menschen? Warum kümmerst du dich um uns? Wer soll das begreifen? Es erstaunt ihn, dass sich Gott um die Menschenkinder kümmert, und aufgrund des hebräischen Textes müsste man eigentlich von den Söhnen Adams sprechen. Es wird hier, im Grundtext wird eigentlich der Begriff, der wäre eigentlich für Sohn Ben und dann für Adam. David macht hier durch diese Begriffswahl deutlich, dass er von den Nachkommen Adams spricht, also eindeutig von der Gattung Mensch, nicht von der Gattung Lebewesen. Söhne Adams, Nachkommen des ersten Menschen, dem Gott besondere Aufmerksamkeit schenkt. Den Menschen, denen Gott offensichtlich eine Sonderstellung gibt. Gott denkt an uns Menschen und er nimmt sich unser an. Gott neigt sich uns Menschen zu und das ist nichts anderes als Liebe. Würde Gott uns nicht lieben, würde er sich uns nicht zuwenden. Er würde es machen wie wir mit den Milben. Die sind uns egal. Am liebsten hätten wir sie weg. Aber Gott liebt den Menschen und deshalb wendet er sich ihm zu. Und David konnte damals noch nicht wissen, wie weit Gott gehen wird, um seine Liebe und Zuneigung zu zeigen. Hätte David schon damals gewusst, dass Gott seinen Sohn aus Liebe zu uns in diese Welt schickt und ihn opfern wird, dann hätte er wohl kaum Worte gefunden, um es über seinem Erstaunen Ausdruck zu geben. Dieser große, mächtige Gott wird Mensch und kommt zu uns Menschen. Seine Zuneigung ist so groß, dass er sich so klein macht, wie wir selber sind. Gott beugt sich zu uns Menschen hinunter. Und im Johannesevangelium wird das so beschrieben: Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Was für eine Liebe. Gott erniedrigte sich und besucht uns Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? David denkt nun zurück an den Ursprung, an die Schöpfung der Welt und erkennt, dass bereits zu Beginn der Schöpfung Gott dem Menschen eine absolute Sonderstellung gab. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Er ist das Ebenbild Gottes. Denn Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Das hat er bei keinem Tier gesagt. Ein Bild, das uns gleich ist. Und dann schritt er zur Tat und Gott schuf den Menschen nach zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Der Mensch ist ein Abbild Gottes. Das ist und bleibt seine Identität und Würde. Wenn wir von Würde sprechen, können wir nur die Würde ableiten von Gott. Weil da ist einer, der uns würdigt, der uns gemacht hat, gibt uns die Würde. Würde kann man nicht in sich selber haben. Würde kann man nur geschenkt bekommen. Würde wird übertragen, Würde wird gegeben. Menschen, die den Schöpfer erkannt haben, finden zu ihrem wahren Identität zurück. Die Frage, wer der Mensch ist, findet in der Beziehung zu Gott seine Antwort. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, das in der Beziehung zu Gott, zu seiner Bestimmung zurückfindet. Er findet quasi den Hafen seines Lebens. Wenn Christen über sich selbst reden, dann müssen sie zuallererst über den reden, was Gott in ihnen bewirkt hat. Sie reden davon, dass sie in ständiger Abhängigkeit von Gott leben und dadurch zu ihrer eigentlichen Bestimmung gefunden haben. Jetzt kennen sie den Sinn des Lebens. Und finden in der Zugehörigkeit zu Gott, dem Schöpfer, Frieden und Geborgenheit. Ja, und die Sonderstellung, die Gott dem Menschen gibt, ist mit der Verpflichtung verbunden, die Erde zu bevölkern und sie zu verwalten. Denn Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie, über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Und darauf verweist auch David in seinem Psalm. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Offensichtlich dachte David an die Schöpfung und die Sonderstellung, die Gott dem Menschen in der Schöpfung schon gegeben hat. Doch Texte im Alten Testament haben oft auch noch eine prophetische Aussage. Also eine Aussage, die in die Zukunft weist. Am besten können wir die tiefe Bedeutung solcher Aussagen verstehen oder sind sie für uns unanfechtbar, wenn das Neue Testament darauf hinweist. Und das ist glücklicherweise hier in diesem Psalm der Fall. Im Hebräer werden die Verse 5 bis 7 zitiert und danach erklärt. Schauen wir uns das an. Was ist der Mensch? Das ist also nicht der Psalm, das ist ein Zitat des Psalmes 8. Vers 5 bis 7 im Hebräerbrief. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Hier ist nun nicht jeder Mensch gemeint, sondern der Hebräer deutet das, was hier im Psalm 8 steht, auf den einen Menschen, nämlich auf Gott, der Mensch wurde. Er deutet das eindeutig auf Jesus. So erklärt er das. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf das er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Jesus war für eine kleine Zeit niedriger als die Engel und nachdem er für unsere Schuld starb, kehrte er zurück auf seinen Thron. Auf die Dornenkrone, die auf das Sterben von Jesus hinweist, der für unsere Schuld am Kreuz starb, folgte die Thronbesteigung an Himmelfahrt. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir mit ihm an seiner Herrlichkeit teilhaben, an dem, was Jesus für uns erkämpfte. Und so heißt es im Hebräer weiter, im selben Abschnitt, im selben Zusammenhang, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, also den Tod Jesu, hat er die Macht genommen, nämlich dem Teufel. Und die erlöst, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten, weil sie nicht wussten, was mit ihnen geschehen wird. Das ist für uns ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil in unserem Denken, wir leben in einer Welt, die jetzt lebt, die alles aus diesem Leben zerren will. Und dann sagt man, damit man mit gutem Gewissen leben kann, wenn man stirbt, ist alles aus. Dann braucht man keine Erklärung, dann kann man die Angst quasi aus dem Leben verscheuchen. Dann gibt es noch andere, die sagen, ja, das ist auch so. Aber es gibt noch mehr Menschen, als wir denken, die realisieren, dass es doch mehr gibt als nur diese Welt. Und die Angst haben vor dem, was kommen wird. Und diese Angst hat uns Jesus genommen. So ermöglicht Jesus uns, dass wir unsere ursprüngliche Stellung als Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, in vollkommener Weise wieder zurückerhalten. Das, was durch die Sünde zerstört wurde, wird durch den Glauben an Jesus Christus wiederhergestellt. Wir werden durch die Vergebung unserer Sünde zu Kindern Gottes und müssen uns vor Gott und dem Tod nicht mehr fürchten. So schreibt Paulus den Christen in Rom, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und in Furcht leben müsstet, so wie vorher, als ihr eure Götter verehrten, opferten in der Hoffnung, dass sie das Opfer annehmen. Ihr müsst nicht mehr in dieser Angst leben. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Da ist etwas ganz Neues, eine ganz neue Dimension von Beziehung entstanden. Da ist nicht Angst, die vorherrscht. Wir müssen Gott nicht beschwichtigen, sondern es ist Beziehung, die wiederhergestellt wird. So kommen wir heute in diese ehrenvolle Stellung durch den Glauben an Jesus. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, ob du bereits dazugehörst. Ob für dich das gilt, auch was im Psalm 8 uns vor Augen geführt wird, dass dieser eine im Grunde genommen Christus ist, der ein wenig tiefer mal war als die Engel, aber durch das, was er getan hat, uns in diese ursprüngliche Stellung als die Krönung der Schöpfung zurückbringt. Was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und deshalb hat Gott an uns Menschen sehr großes Interesse. Er schuf die Welt nicht, um sich danach von ihr abzuwenden. Er will sich seinen Geschöpfen und insbesondere dem Menschen zuwenden und das hat er durch den Besuch seines Sohnes auf dieser Erde bewiesen. Seinem Sohn Jesus hat er alle Macht und alle Vollmachten übergeben. Wie Paulus im Epheserbrief schreibt und das auch wieder im Anklang an den Psalm 8. Christus steht jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Wir können unser Leben getrost Jesus anvertrauen. Wir brauchen keinen anderen Gott, keine Talismane. Wir müssen keine Heiligen anbeten und verehren. Jesus wurde alle Macht übergeben. Er ist unser Haupt, er leitet uns. Durch ihn sind wir mit dem Vater vereint. Jesus allein genügt. Alles andere ist überflüssig, wenn es um die Beziehung zum Schöpfer geht. Freuen wir uns darüber, dass wir für Gott so wichtig sind und stimmen wir mit David in den Jubel ein, mit dem er seinen Psalm beendet. Es ist derselbe Jubel, mit dem er den Psalm begonnen hat. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns so vieles aufschließt, so vieles deutlich macht und vor allem auch deutlich macht, wer du, Herr Jesus, bist für uns heute, dass wir in dir wieder zurückfinden können, in die ursprüngliche Idee, die du hattest, als du uns geschaffen hast. Menschen, die versöhnt sind mit dem Vater, mit dem, der die Welt erschaffen hat. Und diese Versöhnung hast du möglich gemacht, Herr Jesus. Du bist in diese Welt gekommen. Gott ist uns so nahe gekommen. Und es ist erstaunlich, dass wir dir so wichtig sind. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.